Herzlich willkommen bei
«Zichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 281 mit mir, Philipp Rüeg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Florian Bodoki.
Salut zusammen.
Am Flo ist ein riesen Puff. Ich finde, das mittlerweile muss man das benennen, weil das so gross ist. Es nimmt mehr Platz als du. Für das müssen wir das Video schauen. Und endlich mal wieder dabei der Kevin Hofer.
Hallo zusammen.
Ja, weil er darf heute über REM-Preise Auskunft geben. Warum? Weil du geschuld bist, weil du einfach zu viel hortest und zu viel kaufst. Über das reden wir und das ist wohl nicht die einzige Preise, harte Preise, die wir in die Uhr gehen. Dann erfreulicher, es gibt eine neue Scrubs-Season. Dort ist der erste Trailer erschienen. Dann reden wir über einen, ja, was muss man sagen, ziemlich eine wilde, absurde Story um einen Richter, einen französischen Richter, der von verschiedenen amerikanischen Tech-Firmen geblockt wird. Angeblich. Einfach, dass wir da korrekt sind. Dann reden wir über The Lowdown, eine Serie, die ich gesehen habe, zumindest eine Folge. Und wir spielen über Ayla und über Constance. Yes, also komm, dann fangen wir an mit unseren News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, Kevin, ich habe schon all meinen Kollegen gesagt, jetzt müsst ihr zuschlagen, respektive jetzt habt ihr schon den Moment, glaube ich, schon verpasst, zum Aufrüsten. Sie sind selber geschuldet, sie warten immer so lange, so, ah nein, ich weiß, ich schaue noch ein bisschen, bis ich das kann. Kaufen, kaufen, kaufen! Weil, genau, REM-Preise sind schon recht am Steigen, aber ich habe gehört, SSD und alles Mögliche zieht nach. Und warum? Und warum bist du geschuldet?
Ja, das erläutere ich jetzt. Nein. Geschuld bin ich zum Glück nicht allein zumindest. Nein, aber die REM-Preise explodieren, respektive sind schon explodiert. Also, wenn du noch zu einem einigermaßen vernünftigen Preis hast, wollen zugreifen, bist du jetzt eigentlich schon quasi zu spät. Es ist zum Beispiel die REM-Preise in den USA. Thomas Harder hat diese Woche einen Artikel darüber gemacht. Ein populäres 64 GB REM-Kit ist mittlerweile teurer als ein PS5 Pro. So als Vergleich, es ist wirklich unglaublich teuer geworden. Betrifft natürlich noch nicht jedes REM-Kit. Aber,
das heisst über 700, $700, oder?
Ja, nein, dort ist sie nicht ganz so teuer, glaube ich. Sie ist noch discounted zu Black Friday. Sie haben den Preis natürlich genommen. Natürlich.
Okay, sie die Headline
ein bisschen... natürlich ein klein gefrisiert, aber so $600 oder so musst du schon rechnen für so ein Kit mittlerweile. Und ja, dafür verantwortlich ist wie so oft in den letzten paar Jahren natürlich der KI-Boom. Also die Rechenzentren, die haben auch nicht nur, nebst dem sie enormen Speicherbedarf haben, der nicht flüchtig, haben sie auch einen enormen Speicherbedarf fürs REM. Und die fressen den halt einfach weg. Und ja, mittlerweile sind nicht nur die REM-Kits für die Server betroffen, sondern es betrifft mittlerweile auch die REM-Kits, die in einem Notebook drin hast oder in deinem Desktop drin. Und die Speicherhersteller, ja, die Witter hat jetzt auch das grosse Geschäft, gell? Ich meine, sie sind jetzt die Letzte in dieser Kette, die da noch reinkommen. Die Preise steigen jetzt, weil sie gar nicht mehr mit produzieren können. Und es läuft jetzt auch darauf hinaus, dass sie auch ihre Produktionslinie sehr wahrscheinlich mehr werden auflegen für diesen spezifischen Server-RAM. Also nicht nur dadurch, dass alle die Produkte aufkaufen, wird der Speicher teurer, sondern auch, dass die auch ihre Produktionskette, also die Produktion ein bisschen umstellen.
Also ist und, es ist das Ähnliche wie vor, was ist jetzt das schon wieder, 4 Jahre her mit Grafikkarten, oder? Gut, dort war natürlich auch noch das Corona.
Dort war es Corona, vor allem, wo dort gross reingespielt hat. Da hier ist jetzt wirklich einfach der Riesenhunger von diesen KI-Rechenzentren. Und eben PC-Bauer und Hersteller rechnen irgendwie für nächstes Jahr mit den 500% höheren Preisen. Gut, da haben wir natürlich gesehen, die haben, für den Endkonsument wird es vielleicht nicht so enorm sein, das ist für sie der... Die höheren Preise, Teil werden sie weitergeben, alles weiss ich nicht, ob sie weitergeben können. Sie werden sicherlich noch mit tieferen Margen müssen leben, weil irgendwann mal werden Konsumenten die überrissenen Preise dann auch nicht mehr zahlen, oder? Weil, hey, ich meine, 500%, das wäre ja wahnsinnig,
aber,
oder?
Aber irgendjemand muss den Preis fressen, oder? Und ich meine, wenn jetzt eben nächstes Jahr Steam erscheint, haben sie noch keinen Preis angekündigt, und die haben ja schon gesagt, das wird dann keine subventionierte wie eine Konsole. Das heisst, es wird einfach kosten, was es kostet. Und dann
die werden auch weitergeben, ja.
PS6 soll ja auch schon 27 kommen. Also die
ja, gut, aber da kommt jetzt immer darauf an, wie lange das dauern wird. Oder? Es wird Minimum so lange andauern, wie der KI-Boom andauert. Und momentan, man hat die Quartalzahlen gesehen von Nvidia, die sind wieder horrend riesig gewesen, oder? Krass. Milliarden wieder plus. Und das ist klar, solange der läuft, das sage ich jetzt mal das nächste Quartal auf jeden Fall. Vorher wird die Blase, die KI-Blase, wenn es denn eine Blase ist, nicht platzen. Und vorher wird der Preis nicht runtergehen. Und die Frage ist auch, wie lange dauert es nachher, wenn die Blase mal platzt ist, bis der Preis runtergeht? Weil die Lieferketten werden trocken sein, die Lager werden leer sein, oder? Bis da so wieder mal ein gewisser Produktionsstand erreicht ist, wird es auch nachher noch einen Moment dauern. Also, es gibt Prognosen, die von Jahren reden, von Knappheit. Weil du kannst auch in dieser vernünftigen Frist ziehst du auch nicht solche Produktionsstätten raus, oder? Es ist nicht so, dass du die Produktion für Rem aus dem Boden rausstampfst innerhalb weniger Monate. Das braucht ja ein Jahr, zwei, bis die richtig laufen, bis es in die Handelskette integriert ist. Das braucht seine Zeit. Und da werden wir nicht so schnell davon kommen bei dem Ganzen. Und ja, das Ganze darf sich nicht nur auf das niederschlagen, sondern natürlich auch auf die Grafikkarten, oder? Weil, wo ist der Speicher auch gebraucht? Auf den Grafikkarten, oder?
Und weil die jetzt ja schon so günstig sind, meinst du, oder?
Ganz genau.
Also, kannst du übrigens dein Mic ein bisschen leiser stellen? Ich glaube, es überschlägt ganz leicht.
Ich gehe ein bisschen weiter weg. So. Das ist, glaube ich, einfacher,
bis hey, aber, ich gesehen. Weil ich meine, die Grafikkartenpreise, die haben sich eigentlich auch nie mehr richtig eingependelt, oder?
Ja,
respektive einfach hoch.
Das heisst ja gar nicht mehr. Wer will das schon? Ich meine, die Leute zahlen es, die Leute kaufen es nach wie vor, oder? Das heisst, deine Marge erhöht schon, aber im Endeffekt ist halt alles teurer geworden, oder? Die Produktion ist teurer geworden und eben, die Preise werden weitergeben an die Endkunden im Endeffekt. Und solange wir es zahlen, solange wir es kaufen, kann man es machen, oder? Und ich habe das Gefühl, jetzt Nvidia... Der Jensen Huang hat es letzte Woche gesagt, wir sind kein Gaming-Unternehmen mehr, wir sind ein Unternehmen für KI-Rechenzentren-Infrastruktur, oder? Also im Endeffekt, ihr Fokus ist ganz klar, selbst wenn sie jetzt da ihren Refresh von dieser RTX 50er-Serie rausgeben. Und ich sage, die werden teurer, ich sage jetzt, der Refresh wird teurer werden als der ursprünglich, weil, was hast du üblicherweise in der Refresh? Mehr Speicher. Genau dann liegt das Problem, oder?
Was heisst ein Refresh? Also
ein Refresh ist die Grafikkarten-Serie, das ist die RTX 50-Serie, die ist jetzt ein Jahr draußen und in der Regel bringen sie so, nach einem Jahr bringen sie eine überarbeitete Version raus. Du hast meistens während einer bestimmten Fertigungsgröße gemacht und das ist, die reift auch in diesem Prozess drin und man kann nachher Taktfrequenzen meistens leicht erhöhen, das ist 10%. Zentren, die sie verbessern, leichte höhere Taktraten und das andere ist meistens mehr Speicher auf diesen Grafikkarten.
Aber es sind die gleichen Bezeichnungen?
Aber sonst heisst die gleiche Bezeichnung. Es ist vielleicht zum Beispiel ein RTX 5070 Ti Super.
Aha, aber so, ja okay.
Genau, das ist das einfach die Bezeichnung so, genau. Heisst einfach, das ist der Super-Refresh, was ich mache dort hier. Genau. Und eben, das Ganze ist ja nicht nur auf der RAM, sondern auch der NAND-Speicher, also der nicht-flüchtige Speicher, den du in der SSD drin hast, der ist ja, hat ja auch schon angezogen vor ein paar Monaten und auch der wird jetzt sehr wahrscheinlich in den nächsten kommenden Monaten noch weiter steigen. Also, wenn PC-Komponenten willst kaufen, momentan nicht ein guter Zeitpunkt.
Und kann man davon ausgehen, dass so fertig gebaute Sachen wie eine PS5, Xbox oder Switch 2 teurer werden, oder?
Hey, ich kann mir vorstellen, dass die Preise auch irgendwann mal weitergeben werden. Ich denke jetzt, bei der PS, bei den Konsolen dauert es sehr wahrscheinlich länger, als das zum Beispiel bei einem Komplett-PC, den du kaufst, oder bei einem Notebook der Fall wird sein. Die werden die Preiserhöhungen vorher spüren. Weil Sony, Nintendo und alle, die haben noch auch noch länger dauernde Verträge, die abgeschlossen haben auf 2-3 Jahre. Man sieht hier sehr wahrscheinlich noch ein bisschen Preisgarantie haben.
Und auch vermutlich grössere Lager. Und dann haben die, gehe ich eben auch davon aus, die geben es nicht so schnell weiter, weil die können ja nicht ständig Preisanpassungen machen, oder?
Genau, können sie nicht, oder? Ich meine, PS ist schon auf und ich meine...
Also zweimal oder dreimal sogar schon.
Das ist eine Konsole, die 5 Jahre auf dem Markt ist jetzt und in der Regel geht der Preis ab und nicht auf, oder? Also wer kauft es nachher noch? Aber eben, wie du vorher gesagt hast, die Steam-Maschine mit dem Preis, den man noch nicht weiss, und die werden es hart haben. Wir sagen jetzt auch, ja, die Steam-Maschine tötet dann die... PlayStation und die anderen Konsolen. Ich kann mir vorstellen, sie werden es genau aus dem Grund, weil sie es zu einem höheren Preis müssen anbieten, hart werden haben.
Ich sage jetzt, mein Preis ist jetzt 800 Stutz.
Ja, ich muss auch korrigieren, nachdem, was Valve jetzt angekündigt hat, nicht angekündigt, aber so angedeutet, oder, dass sie gesagt hat, es wird sich eher im PC-Bereich und nicht im Konsolenbereich bewegen. Meine sehr optimistische Prognose von $450 ist, glaube so absolut für die Mülltonne gewesen. Ich glaube auch, wir werden richtig Tausiger gehen, irgendwo dort. Also unterhalb von 1000, ja, aber richtig 1000. So.
Ich bin auch gespannt, eben, weil ich habe eben auch gelesen, man geht davon aus, aber sagt, es ist möglich, dass das jetzt wieder länger geht, wirklich auch ein paar Jahre. Und dann betrifft es halt wirklich auch ein PS6 direkt oder ein Xbox, wenn dann wirklich nochmal eine kommt. Und dann fragst du dich schon, wie viel kann man verlangen? Vor allem, ich habe das Gefühl, gerade PlayStation, die wollen ja nicht wieder das gleiche Problem in der Rennen, dass du einfach immer auf deiner alten Konsole hocken bleibst. Aber wenn die Preise so gehen, dann ist halt wird's doppelt so schwierig, den Leuten sechs Jahre zu drehen, wenn du einfach musst 700 Stutz verlangen.
Vielleicht kommt halt der Nachfolger auch ein bisschen später, oder? Nintendo jetzt mit der Switch 2 zeigt, den Launch kannst du relativ lange rauszögern, ja. Es muss sein. Von dem her werden sie vielleicht einfach auch ein bisschen warten. Der ist dann nicht 2027, sondern 28, 29.
Ich meine, der Markt zu dominieren, an und für sich ist schon so. Sie haben es nicht irgendwie präsent, oder?
Nein, sie haben es nicht nötig. Nein.
Aber für PC zum Aufrüsten ist irgendwie kacke. Also irgendwie generell die letzten, seit irgendwie 5 Jahren, ist das Aufrüsten mühsam geworden irgendwie. Ja gut, dann sind wir gespannt. Und,
Ja.
Ich habe wirklich schon Kollegen, die eben gerade zum Aufrüsten sind und eben gerade bei gewissen Sachen zugewartet haben und gerade beim REM ist es so ein bisschen geschissen und dann geht es lang, bis er kommt. Und ich lache nur, weil ich gesagt habe, ich muss halt kaufen, nicht immer warten. Ja. Schnäppli-Jäger. Hey, gut, dann die nächste News, die wir haben, ist jetzt auch schon ein bisschen länger am Köcheln und jetzt ist der erste Trailer rausgekommen, oder Teaser, muss man sagen, zu Scrubs, zu der wo habe ich es aufgeschrieben? Die 9. Nein, die 10. Stimmt. Die 10. Staffel. Alter Schwede.
Also es ist einfach ein komplettes Reboot, oder?
Ja, aber sie nennen es schon auch... Also es ist ja gleich Scrubs. Also es wird dann gleich die 10. Aber ja, es ist ein Reboot, genau. Ja, wie man es immer so nennen sollte. Es geht ja weiter, sind die gleichen Leute wieder dabei, mehrheitlich. Am 25. Februar soll das kommen. Es gibt noch kein offizielles Datum, glaube ich, für Europa, aber es läuft ja über Hulu, das heisst, bei uns wäre das ja Disney Plus. Das war ja bei uns eine riesen Nummer gewesen. Darum gehe ich jetzt also schon davon aus, dass das bei uns zeitgleich läuft. Und genau, sie haben wirklich fast alle sind zurück, also der Zach Braff als JD, der Donald Faison als Turk, Sarah Chalk. Als Elliot und Judy Reyes, Carla, der John McKinley, glaube ich, heisst der, Dr. Cox, der Tod ist zurück, der Hooch, Sibi, die weiß nicht, wer da ist. Wer ist Sibi? Das sagt man nicht.
Sibi, sie sieht man gerade nicht.
Muss ich der Dr. Park. Ich habe noch kurz geschaut, wer, so ein, wo man kennt, der nicht dabei ist, es können ja nicht einfach alle zurück sein, aber der
Einzige. Ben Jenkins, oder?
Wer ist das?
Das ist Kelso, aber der ist halt irgendwie, was ist der?
85 mittlerweile, also hat ein gewisses Alter.
Oh, den habe ich auch noch, stimmt, den habe ich noch mal suchen. Ja, der ist einfach nicht mehr dabei, he? Weil den habe ich auch nie gesehen, ja, du hast recht.
Ja, wer weiss, wie es dem geht mit 85, gell?
Ja.
Was hat zwei Daumen und scheißt auf ihre Meinung, Bob Kelso.
Gut, die Leute sind mit dem Alter noch irgendwie Präsidenten, oder? Oder nicht?
Ja, fast. Hey.
Der Ding ist auch nicht dabei, der Dr. Doug Murphy. Gespielt von Johnny Castle. Das ist der wo immer die Leute, die Patienten immer gestorben sind. Und nachher in der Leichenhalle durch irgendwie alles gearbeitet hat.
Und immer so, seine Leiche ist begraben worden.
Genau. Also eben, ihr habt das dann auch alle geschaut, oder?
Ja, also Teil, also ich habe es nicht mega gesuchtet, aber ja.
Ja, genau, das war so zu einer Zeit gewesen, oder eben. 2000er?
Ja, 2001, genau.
Bis 2009, oder?
Wenn man mal ProSieben angemacht hat und es gelaufen ist, habe ich es geschaut. Ja, genau. Stimmt, so, aber jetzt nicht, genau. Bin nicht hergehockt und habe mich darauf gefreut. Und es ist einfach immer so ein bisschen, ja, ist lustig, wenn ich es geschaut habe. Und gell, die letzten irgendwie 2 Staffeln oder so waren anscheinend hure scheisse gewesen. Eine ist scheisse gewesen. Wieso, was ist da gewesen? Das weiss ich nicht mehr genau.
Sie haben halt einen Spin-off machen oder sozusagen jetzt das weitergeben mit neuen Leute und dann haben sie auch neue Cast gemacht. Yeah. Und der Zach Braff war noch dabei gewesen, und ich glaube, der Donald Faison ist glaub, ab und zu vielleicht noch gekommen. Aber eigentlich war nur noch der JD dabei gewesen.
Aber hat auch noch mal ab und zu im Fall.
Ja, genau. Dabei und es hat noch ein paar Bekannte, die du nachher später siehst von diesen Schauspielern. Ja, nicht der Bekannte, ist einfach deine Brüder, von deinen Schauspielerbrüdern. Egal.
Aber ja, ich
kann es nachher nachschauen. Aber es ist easy gewesen. Es war keine Katastrophe gewesen. Hast du es nicht gut gefunden, Kevin?
Also, ich würde widersprechen, es recht katastrophal wirklich? Gefunden. Ja, das einzige Gute ist, dass die Denise, die sie in der späteren Staffel eingeführt haben, die war auch noch fix dabei gewesen und die war einfach cool gewesen als Charakter.
Was die, wo man so hässig war?
Ja, die ist die, wo man hässig ist gewesen und auf Dicky steht. Oder ja. So, oder auf Ex-Dicky. Ah, ja.
Auf
Ex-Dicky. Auf
Ex-Dicky, genau. Es ist nie ein anderer angekommen. Ich habe es, glaube ich, schon wirklich recht cool gefunden. Ich mag mich noch erinnern, immer am Montag zum Kollegen gegangen und dann hat man Scrubs und dann ist gerade Futurama angekommen. Immer die gerade nacheinander geschaut. Und,
aber eben auch etwas, was ihr auf Deutsch geschaut habt in dem Fall.
Damals so, schon.
Eben, also, zu dieser Scrubs. Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Nachher habe ich es dann schon mehr, ich habe sie wirklich mehrfach geschaut. Ich habe auch den Podcast, der ist eigentlich Corona-Zeit, haben die so einen Podcast gemacht, Donald Faison und der Zach Braff. Das habe ich auch recht lustig gefunden. Ich glaube, ich habe die ersten zwei... Sind alle Folgen durchbesprochen, oder? Und ich habe es dann auch dazu geschaut, aber nach zwei habe ich es dann gesehen. Weil ich denke, all die Leute sind dann schon mal Gast gewesen und dann hat man es dann auch mal gesehen.
Aber, das ist ja wie Ding. Also das haben sie ja auch gemacht. Da, die drei jüngeren Kinder von den Camdens, in Anführungszeichen, von einer himmlischen Familie, hat es ja auch Meeting Up the Camdens oder irgend so etwas. Ja, auch einen Podcast gemacht, genau das Gleiche.
Ja, vor allem, ich meine, eben, alle haben es letztendlich irgendwie einen Podcast gemacht mit Reunion. Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, es geht nichts.
Und sie haben dann halt das Gefühl, wenn sie in jeder Podcast-Episode eine Serie-Episode besprechen, dann müssen sie nicht vorbereiten und genau so tun sie dann zum Teil. Also ich will jetzt das nicht pauschalisieren, aber...
Gut, ich glaube, es war recht gut von ihnen. Also ich habe nur einmal, zweimal reingelassen, aber der von ihnen war recht gut. Ich glaube, das ist schon entstanden, weil sie sind auch nebst Scrubs Best Buds geblieben oder haben auch recht gute Freunde.
Okay.
Und darum wollten sie sich einfach wieder treffen zwischendurch und miteinander reden. Und das war der Podcast so ein bisschen ihr Ding gewesen.
Okay, ja gut. Ja.
Ja. Ich finde den Namen nicht. Aber wenn ihr das Bild gesehen von Season 9, wisst ihr, was ich meine. Und ich fällt es wirklich gar nicht ein wie... Der Zach Braff, genau. Der hat immer gespielt. Genau. Ja, wie gesagt, geht weiter im Februar. Und ja, ich bin recht gespannt, ob das nochmal... Es gibt, glaube ich, 9 Folgen werden es sein. Ja, genau. Also nicht irgendwie... Was sind es damals? Über 20 gewesen. Also klassische Serienzeiten halt. Jetzt wird es 9 sein. Und ja.
Also, aber ist es nicht, denkt, dass es weitergeht? Oder ist es so eine einmalige Sache? Weiss man das?
Ja, das habe ich nicht. Das habe ich von Ihnen gesehen. Ich nehme an, da schaut man jetzt einfach mal, wie das ist.
Hey, weil, Dings, Malcolm mittendrin kommt ja zurück nächstes Jahr.
Ja.
Und das ist wie eine abgeschlossene, es wird echt 4 Episoden geben, an 30 Minuten und dann ist fertig. Das finde ich auch noch geil. Dass man dann nochmal so wie zurückkommt, x Jahre später und schaut, wie es dieser Familie geht. Und dann ist das finde ich auch noch ein geiler Ansatz.
Das finde ich auch noch lustig. Ja. Ich wüsste es gar nicht, aber ich nehme jetzt mal an, dass Scrubs ist schon grösser gewesen, oder? Als... Merken in der Mitte. Das wissen wir alle nicht.
Schwierig zu sagen, ja.
Ja, bin ich jetzt auch nicht sicher. Ich glaube, es hat ein bisschen eine andere Altersgruppe angesprochen. Für mich sind Scrubs-Zuschauer ein Ideal älter gesehen als bei Malcolm, aber...
Weil Malcolm ist schon auch gigantisch gewesen. Was haben wir jetzt zum Abschweifen? Was hast du jetzt das Gefühl? Was erwartest du? Bist du optimistisch, Tommy?
Ich bin sehr optimistisch, ja.
Aber geht es dem Frankie Muniz gut? Der hat doch irgendwie 3 Schlaganfälle gerade oder so.
Ich weiß einfach, dass er irgendwie alles vergessen hat von den 3 Arbeiten oder so irgendetwas.
Aber ich habe mal irgendwie, in den Dschungelcamp habe ich mal Ausschnitt gesehen und dann hat er einfach...
Ja, du hast googelt.
Dort hat er relativ viele Anekdoten noch erzählt.
Wirklich? Ja. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, es geht dir so viele komische Sachen über ihn rum.
genau, was ich übrigens auch noch sagen muss, genau zu Scrubs, die Originalmacher sind eigentlich größtenteils dabei. Also der Bill Lawrence, der ist der Schöpfer, der hat ja auch Ted Lasso gemacht. Der ist wieder dabei.
Das ist der, okay.
Ja. Darf aber offenbar aus vertraglichen Gründen nicht der Showrunner sein. Das ist einfach dann mehr hinter der Kulisse. Und von den Writers ist der Tim Hobart noch dabei. Der ist eben nicht mehr dabei. Der ist 2002 bis 2006 ist er einer von den Writers gewesen. Und die zweite, ich habe den falschen Namen copy-pastet, wo erst 2007 dazugekommen ist, sie ist sozusagen die übrig gebliebene Writerin, die jetzt dazukommt. Ja, kann man jetzt sagen, ist jetzt das blöd, weil ich würde sagen, die guten Zeiten sind die am Anfang gewesen, die ersten 5 Jahre. Irgendwann hat sich halt dann auch ein bisschen erledigt. Genau, so, ja.
Flo, was hat deine Recherche gegeben zum Breaking Unis?
Hey, es heisst nur, okay, also es war eine Falschdiagnose, die Schlaganfall, es ist so Migräne mit Aura.
Okay, alles klar, jetzt weiss ich mehr.
Ja,
ja, ich auch, absolut.
Ja, genau. Darum schaut ihr lieber eine authentische Ärzte-Serie, wenn ihr eine gute
zum Diagnose holen, genau.
Genau, richtige Diagnose holen.
Wahrscheinlich war er beim JD in Untersuchung, darum einfach.
Also komm, von Ärzten gehen wir weiter zu Richter. Dort um einen französischen Richter, der am Den Haag Gericht ist, der tätig. Und genau, der hat sich mit den US-Behörden oder mit Unternehmen angelegt. Indirekt jedenfalls. Und man weiss nicht so genau, ob die jetzt abstrafen, aber ziemlich wilde Geschichte, oder? Wo man dort den Flo entdeckt hat.
Du hast eigentlich alles schon erzählt, viel mehr können zum Nächsten. Nein, also es ist genau, der heisst Nicolas Guillot oder Guillot und schafft also als Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Und der ist dort auch unter anderem zuständig für halt so schwere Kriegsverbrechen oder Kriegsverbrechen im Allgemeinen. Und der ist aber Europäer und lebt und schafft auch in Europa, halt eben in den Niederlanden, ich weiß nicht, ob er in Frankreich lebt. Und im Jahr 2025 haben die USA, also nicht nur ihn, aber auch andere, aber sein Fall ist bekannt worden, auf eine Sanktionsliste gesetzt. Und zwar, weil er mitgeschafft hat an den Haftbefehl gegen der Benjamin Netanyahu, das ist der Premierminister von Israel, wegen dem Krieg im Gaza oder im Gazastreifen. Und das hat der US-Regierung gar nicht gefallen, weil halt Israel ist ja ein sehr enger Verbündeter von der USA. Und die Sanktionsliste, die Sanktionen haben jetzt sehr große Folgen für ihn. Das bedeutet nämlich, dass US-Firmen dem Richter keine Dienste mehr anbieten dürfen. Also das ist ein bisschen wie damals mit Huawei, oder? Huawei ist sanktioniert worden von den USA, also dürfen die US-Dienste nicht mehr darauf benutzen, zum Beispiel Google. Und also so als Beispiel, sein Amazon-Konto ist gesperrt worden, sein PayPal-Konto ist gesperrt worden. Er kann über Booking, also ich weiß nicht, Booking.com ist holländisch, aber so, es gibt auch andere Booking-Plattformen, wo noch keine Hotelbuchungen mehr machen können. Seine Kreditkarte, seine Mastercard funktioniert nicht mehr, weil es amerikanisch ist. Also er ist digital praktisch ausgeschlossen. Social Media ist alles blockiert worden. Und das macht halt sein Leben im Alltag sehr, sehr schwer. Und der Richter sagt, das fühlt sich an, als ob er auf einer weltweiten schwarzen Liste gelandet wäre und das eigentlich nur, weil er seinen Job macht, nach bestem Wissen und Gewissen. Und das Problem an dem Ganzen ist, dass eigentlich ein unabhängiger Richter wird von einer Sanktion von einem anderen Land unter Druck gesetzt. Oder? Das kann einfach die Arbeit vom Strafgerichtshof enorm schwächen. Oder? Außerdem zeigt es halt auch, wie gross der Einfluss von den USA ist, oder so auf europäische Firmen und Dienste und so. Auch wenn die US-Regeln gar nicht gelten und der Typ gar nicht in den USA lebt, ist denn das für ihn gefährlich?
Vor allem hat er ja nichts falsch gemacht. Das ist ja eh ein Skandal, dass das überhaupt so ist. Also es ist ja, glaube ich, auch Google und so, die sagen ja, oder sie geben keine Auskunft, oder?
Nein,
sie geben keine Auskunft. Sie dürfen das nicht bestätigen. Aber, offiziell ist es nicht so, dass Amazon und so gesagt hat, ja, wir blocken den, oder?
Nein, die Firmen haben da nichts gesagt, aber die Sanktionsliste ist aufgetaucht und da steht drauf. Oder? Ja. Und der Richter will jetzt, dass die EU eingreift. Es gibt eigentlich einen Massnahmenkatalog, wo solche Eingriffe verhindern sollen, wird aber nicht genutzt, weil es halt von den USA kommt. Oder? Also, das sagt mir jetzt einfach böse. Und so kann der Richter einfach nicht unabhängig arbeiten. Oder? Und auch der Strafgerichtshof, der ja von den USA sowieso nicht anerkannt ist, der wird ja eh nicht anerkannt von den USA und der verliert natürlich seine Macht, oder? ein Stück weit und seine Unabhängigkeit.
Ich finde es unglaublich.
Und das ist ein großes Problem.
Also wirklich, dass die Leute da, dass man da immer noch nicht irgendwie genug aufwacht, um eben sagen, hey, also spätestens dann musst du einfach sagen, hey, man kann einfach nicht immer alles nur von denen nutzen. Wenn die einfach so nach, wenn dann etwas nicht passt, dann boykottiert man einfach jemanden.
Aber weißt, es geht natürlich auch nicht nur um Software und Dienstleistungen, es geht vor allem auch halt ums Hosting und um Cloud-Services, oder?
Ja.
Also selbst wenn du jetzt sagst, du nutzt einen europäischen Dienst, wenn der ein Teil davon zum Beispiel bei AWS hostet, also bei Amazon.
Ja.
Dann bist du schon im Arsch daheim.
Wir haben ja das auch schon über das geredet, oder? Dass der Rest der Welt oder vor allem Europa hat gar nicht genug Janne-Belange Alternativen. Aber also, dass man gerade so etwas hast und dann irgendein hochrangiger Richter, das
ja.
Undenkbar eigentlich vor Jahren wäre es gewesen, oder?
Das ist ja, also rein rechtlich ist es schon dann schon möglich gewesen. Also die Sachen von zum Beispiel gegen Huawei, die sind ja jetzt nicht kürzlich passiert, oder? Die sind schon ein bisschen länger da. Und
aber steht hat ein Staat einfach eine Firma boykottiert? Ich meine, findest du auch, ja? Mhm. Mit so fadenscheinigen Gründen. Aber da einfach so inoffiziell, aber dann merkst du es ja gleich, dass es offiziell ist, einfach ein sozusagen seine digitale Unabhängigkeit entziehen oder seine Möglichkeiten.
Also da kann nichts, weißt du, das Krasse ist ja halt, da kann halt auch wirklich nichts mehr machen. Oder? Ich kann keine Kreditkarte mehr benutzen, ich kann keine Hotels mehr buchen, weil sobald das Portal irgendwann mehr gehostet ist, wo USA draufsteht, geht es nicht mehr. Oder Flüge teilweise.
Hey, vor allem hast du Zahlungsmittel. Ich meine, Visa und Mastercard ist ja die gleiche Firma. Und gibt es noch American Express?
American Express sowieso nicht.
Yes. Ich meine, was gibt es da? Mit was kann man noch zahlen? Ich kenne gar nichts. Eben genau, PayPal hättest du noch gehabt.
Revolut ist, glaube ich, britisch, oder?
Ja, oder Litauen oder Lettland. Ich verwechsel immer die beiden Länder.
Also die Banklizenz haben sie aus Litauen, glaube ich, aber die Firma, also das Fintech ist, glaube ich, britisch.
Ja, das kann sein.
Aber ja, also bitte, das sind mehr, oder? Und es gibt eigentlich eine Möglichkeit, wie man das, die EU hat eigentlich Handhabe, ergreift sie aber nicht.
Ja,
so ist das.
Wie es halt so ist. Krass, ja. Gut, kommt von einem Kriminalfall zum nächsten. Habe ich nämlich auch eine Serie. Das geht eigentlich um ähnliche Sachen dort. Darum gehen wir doch gerade weiter in Big Screen. Play the Pack Tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Hey, einer hat uns geschrieben, was sie dem Jingle sagen, und ich habe es schon vergessen.
Wenn du es doch mal gefragt, stimmt.
Ja, er hat es gesagt, und ich weiß es schon nicht mehr. Part Tones, ach shit, ich weiß es nicht mehr. Genau, ich habe den Lowdown angefangen zu schauen, und ich habe wirklich erst eine Folge gesehen. Ich habe gestern noch eine zweite Mal schauen, also gleich nicht geschafft. Die läuft auf FX offiziell. Sie nennen es Crime Comedy. Und spielt mit dem Ethan Hawke in der Hauptrolle. Er ist der Lee Raben. Und er nennt sich selber Truth Storian, also einer, der das Wort sucht. Er hat ein Büchergeschäft, arbeitet gleichzeitig für ein Magazin und leitet sich da irgendwie mit so einer grossen Familie an. So einer mächtigen Familie in Tulsa, in Oklahoma. Der Washburn-Clan. Und es fängt aber gerade damit an, dass sich der eine, über den er geschrieben hat, dass der Selbstmord macht. Und im Verlauf der ersten Staffel kommt dann schon so ein bisschen raus, dass natürlich wirklich Dreck am Stecken haben. Der hat dann gleichzeitig noch über irgendwelche Nazis geschrieben, die ihn dann können verprügeln, weil sie natürlich nicht so geil finden, dass er da über sie schreibt. Und hat dann aber gesagt, es ist eben eine Mischung zwischen so ein Crime oder lustig, argumentiert mit denen, ja, aber irgendwie öffentlich, die Leute als Juden sollen wir vergasen oder so, haben sie gesagt, und dann darf ich doch euch auch als Nazis bezeichnen, und ja, nur verprügelt sie dann. Und die stecken eben auch irgendwie mit diesen Washbergs unter einer Decke. Und dann kommt irgendwie raus, dass der Dale, der sich umgebracht hat, dass der eben, der ist schwul gsi und seine Familie hat es natürlich nicht so cool gefunden und gleichzeitig hat er damals bei so familiären Angelegenheiten immer dagegen gestimmt, weil die haben für das Unternehmen, braucht es irgendwie einheitlich sein, darum sehr verdächtig natürlich, dass der Selbstmord gemacht hat, oder? Und der Lee, der findet dann eben raus, dass der in seinen Büchern hat er irgendwie so geheime Briefe versteckt, oder eben offenbar mehr über die Familie drin steht. Und das versucht er herauszufinden, er versucht die Verschwörung aufzudecken. Und gleichzeitig muss er noch irgendwie auf seine Tochter schauen, die bei seiner Ex-Frau lebt oder ab und zu bei ihm. Und er ist natürlich so ein also typisch der abgehalfterte Typ, weißt, wenig Geld und eben wenig Respekt. Und, aber er hat das Prinzip halt der Höhe. Und ich habe das Gefühl, er wird in der ersten Folge schon etwa dreimal verprügelt. Und dann kommt er in so einen Bodyguard über, wo er ist ein recht lustiger, direkt aus dem Knast und sagt, er braucht einfach etwas für seinen Bewährungshelfer. Er muss ihm auch nicht zahlen, sondern ihm einfach sagen, dass er für ihn arbeitet. Aber scheisse, er hat schon Leute umgebracht. Er muss nur sagen, wer, er macht dich kaputt. Und er macht den Job aber nur, damit er nicht zurück in den Knast muss. Ich glaube, er hat seinen Plan nicht ganz durchschaut. Und natürlich bei der ersten Gelegenheit, wo er ihn müsste beschützen, wird er wirklich gerade so vor der Haustüre, der andere Typ ist drinnen am PlayStation gamen. Und er wird der liebe Dose gekidnappt von den Nazis, die dann halt irgendwie mal nochmal eins draufsetzen wollen. Hey, ich habe es recht, eben, wie gesagt, die erste Gleis zuerst so auf, aber ich habe sehr gut gehört und ich habe wirklich auch die erste Folge sehr lustig gefunden. Er spielt, Ethan Hawke spielt immer gut und es sind so einstündige Folgen. Recht, ich habe wirklich eine gute Mischung zwischen spannend und humorvoll. Muss ich definitiv weiterschauen.
Ich habe gesehen, der Killer Mike spielt mit. Finde ich noch lustig. Der Rapper. Mit so einer Augenklappe. Seht ihr den? Das ist ja schon vorgekommen. Lustig. Macht das gut. Ich wusste, der kann Schauspieler.
Ich glaube, ich habe noch nicht so viel gesehen von dem. Ich glaube, okay. Der ist im. Ist das der, den er in der Bar geschafft hat? Ich weiß es nicht mehr. Aber lustig. Also, kann man sagen, läuft auf Disney Plus oder auf Prime. Es läuft ein bisschen überall, sehe ich da gerade. Auf Disney Plus läuft es. Ja, genau, The Lowdown. Eben, kann ich sehr empfehlen. Dann gehen wir doch gerade eins weiter in unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Du, Domi, du hast Ayla, A-I-L-A, gespielt. Was ist das? Was kann das?
Genau, es ist, zuerst mal so ein bisschen, wieso du es gespielt hast, es ist ein Indie-Spiel aus Brasilien. Ist das, so ein bisschen als Hintergrund für die Leute, die zuhören. Unser E-Mail-Postfach ist auch bei mir so, durch all die Newsletter und Publisher, die einem Zeug schicken, sind ja 30, 40 E-Mails pro Tag und jedem E-Mail stehen irgendwie 10 verschiedene Games, die jetzt gleich rauskommen, die man könnte testen, die man könnte anschauen. Und manchmal sehe ich einfach ein Game, wo ich finde, von dem habe ich jetzt noch nie etwas gehört, aber es sieht irgendwie spannend aus, würde ich gerne mal ausprobieren. Dann gehe ich komplett blind rein, einfach nur ein paar Screenshots gesehen, ein paar Sekunden vom Trailer und gefunden, es sieht noch spannend aus. Und so ein Game war eben Ayla. Und ich fand, komm, gehe ich mal ein Risiko ein. Keine Ahnung, was das ist, was das kann, ob das gut ist. Und schaue es mir mal an. Und das Risiko hat sich nicht gelohnt, leider. so viel kann ich schon mal sagen. Aber ich habe die Prämisse sehr spannend gefunden. Das haben sie sehr gut beschrieben im E-Mail, wo sie es vermarktet haben. Und zwar, du spielst einen Spieltester, wo ein neues VR-Headset ausprobiert. Ich fand, ja gut, passt irgendwie. Das bin ich. und das spielt aber in Zukunft. Also das VR-Headset ist sehr krass. Das ist nicht so wie das, was wir kennen, sondern das wird von einer KI gesteuert, das VR-Headset. Und wenn es bei dir installieren daheim, dann tut es sich in das Smart-Home-System einhacken, sozusagen. Also das weisst du im Voraus und du weisst, dass es dort Informationen wird abholen wird. Und dann schaut es eben, wie lebst du so daheim, was bist du für ein Mensch? Und dort all die Informationen, die es über dich hat, tut es nachher einspeisen in die Games, die du spielst. Das ist das Konzept von diesem VR-Headset. Aber du spielst nicht in VR, gell? Du spielst ein normales Spiel aus der First-Person-Perspektive. Und darum weiss das System, eben das Ayla, Einlesystem weiss mega viel über dich als Spielfigur. Und dann spielst du verschiedene Szenarien, die das KI-System für dich entwickelt, sozusagen. Und zwischen diesen Szenarien läufst du dann in deinem Haus um und erledigst noch Aufgaben in der echten Welt, sozusagen. Und die Szenarien sind, es fängt am Anfang mit so einem irgendwie generischen Horrorszenario an, mit so einem Liminal Space, weißt du, so ein leeres Haus, wo plötzlich irgendwie so Schaufensterpuppen erscheinen, wenn du die umdrehst.
Und mit den Schaufensterpuppen.
Ja, yeah, genau, so ein klassisches Klischee-Horror-Zeug, das dort erscheint. Und dann das zweite Szenario ist irgendwie so eine, du spielst einen Detektiv, der irgendwo auf einem Land in so einem Farmhaus so eine Alien-Invasion untersuchen. Das dritte Szenario ist dann so ein Mittelalter-Szenario, wo du gegen Hexen kämpfst in einer Burg. Und das vierte ist dann so in einem Wald, wo du gegen komische Waldmonster kämpfst. Also recht klischeehafte Horror-Szenario, oder? Und je mehr du spielst, desto mehr fast einfach halluzinieren in der echten Welt, ja, würde ich sagen. Also Sachen, die du in den Games gesehen hast, in den Simulationen, tauchen dann auch in deinem Haus auf, weil du nicht mehr unterscheiden zwischen Realität und Spiel. Aber auf der anderen Seite tauchen auch Sachen auf aus dem echten Leben in den Games plötzlich. Und es vermischt einfach alles wie mehr miteinander. Darum, ich finde die Prämisse ja, find ich geil eigentlich, oder? Und was ich auch noch cool finde, du bekommst so ein bisschen wie Erinnerungen von den Charakteren, die du spielst, also von den fiktionalen Charakteren in den VR-Settings. Die Erinnerungen nimmst du mit ins echte Leben und dann verändert sich die Spielcharakter auch. Du siehst am Anfang, das haben sie recht gut gemacht, so subtile Sachen. Am Anfang wird etabliert, okay, das ist ein Typ, der einfach sehr gerne Tee trinkt. Der trinkt einfach jederzeit Tee und dann, nachdem du die Story mit dem Detektiv und der Alien-Invasion gespielt hast, plötzlich Kaffee anfangen zu trinken, weil der Detektiv für Story kaffeesüchtig war. Wieso so ist bei Detektiven, oder? So subtile Veränderungen in Verhaltensweise und so. Das finde ich wirklich cool. Das Level-Design habe ich auch sehr cool gefunden. Könnt ihr euch so vorstellen wie so die klassischen Resident Evil Games von früher. So verschachtelte, verwinkelte Korridore, so Schalterrätsel, die du musst lösen musst, Schlüssel, die du musst finden für verschlossene Türen. Habe ich wirklich cool gefunden, die Rätsel, die es hatte. Der grosse Haken an Sache ist einfach, dass die Steuerung scheisse ist und die Kämpfe einfach absolut beschissen sind. Und die haben mir wirklich so ein bisschen die Freude am Ganzen genommen. Und die haben jetzt auch nicht durchgespielt. Ich habe gestern noch gefunden, ich würde es auch durchspielen. Aber irgendwann hat mich einfach so an den Nerven. Das erste Level war super, weil dort jetzt keinen Gegner hatte. Und ich habe gehofft, das ganze Spiel wird so sein. Und wenn alles wie das erste Level wäre, also das Horrorhaus, dann wäre es super gewesen. Aber dann im zweiten Level mit den Aliens, die musst du dann auch abschießen. Und das Problem ist, das Handling von Waffen ist einfach absolut toll. Du weißt nie, ob du wirklich getroffen hast, weil die Gegner geben quasi wie kein Feedback, ob du sie getroffen hast oder nicht. Manchmal Schieß ist einfach wirklich, du gibst einen Kopfschuss. Ich bin mir 100% sicher, dass es ein Kopfschuss ist und es geht einfach dran vorbei und es passiert einfach nichts. So. Es gibt kein Feedback bei Treffer, aber Inventarmanagement ist unheuer schlimm. Das ist, wenn du irgendwie ein heiliges Item nehmen willst, musst du irgendwie 10 Knöpfe drücken, bis du dort bist und dann bist du tot, weil sie dich schon angreifen. Im dritten Level wird es ein bisschen besser, im Mittelalter-Level, weil es halt ein bisschen Melee-Fokus ist, also wenn du mit dem Schwert vor allem kämpfst, aber dort das gleiche Problem, du triffst jemanden mit dem Schwert und hast keine Ahnung, ob du jetzt getroffen hast oder nicht. Und manchmal wirst du tot getroffen, obwohl der Gegner irgendwie 2 Meter weit weg ist und dann so, was, das kann doch nicht sein, dass mich jemand getroffen hat. Und darum, so, die Prämisse, die ich echt immer noch sehr geil finde, hat es so ein bisschen zerstört und so von einem potenziellen 4 von 5, wo ich jetzt wie hätte gegeben, ist es so ein bisschen zu einem 2 von 5 runtergeschrumpft. Und wird es jetzt auch nicht durchspielen. Aber ich finde es sehr schade, weil du merkst wirklich, so ist so mega Leidenschaft dahinter. Und offensichtlich mega riesige Resident Evil Fans. Ja. Weil an jeder Ecke siehst du irgendeine Resident Evil Referenz. Und ich finde es sehr schade, weil eben offensichtlich, ja, es ist sehr, sehr viel Herzblut, sehr viel Energie in das hineingesteckt. Aber ich finde es eben so schade, weil sich so Indie-Games übernehmen und nicht wissen, wo ihre Grenze ist. Also weißt du, so irgendwie, es hätte es nicht gebraucht, auch die hohen Kämpfe. Und eben, das ist ja noch das Ding, es eskaliert nach Huren mit den Kämpfen. Du hast dann irgendwie so ganze Wellen, die kommen. Und Wellen, die einfach nicht aufhören. Und ja, mega schade. Aber vielleicht trotzdem, wenn ich die Prämisse interessiert oder mich darauf einstellt, dass es einfach scheiß Kämpfe hat, vielleicht ist es trotzdem etwas.
Wo hast du es gezockt?
Auf PS5 gibt es auch für PC und Xbox bin ich mir nicht sicher, aber PS5 okay. Und PC sicher. Ja.
Cool, also das ist Ayla, also A.I.L.A.
Genau.
Punkt, vermutlich. Dann der Kevin, du hast noch etwas anderes, wo recht cool aussieht und du auch sehr gut gefunden hast. Constance.
Yes, Constance. Vielleicht auch da zuerst zum Hintergrund, wer da dahinter steckt. Vielleicht ist nicht die Bild-, Ton- und Tonfabrik von Deutschland ein Begriff. Die haben sich mehr mit Filmproduktionen, zum Beispiel How to Sell Drugs Online Fast, die auf Netflix gelaufen ist, einen Namen gemacht. Sie haben aber auch schon für Trüberbrock, wenn ich das etwas sage, das war 2019, sie haben auch sehr dahinter gesteckt.
Was ist das?
Trüberbrock. Das war ein anderes Game gewesen. Aber ich habe es nicht gesagt, der Phil kennt es anscheinend.
Ja, wenn du es siehst, ich glaube, das war ist nicht so handgemacht gewesen.
Es ist schon so handzeichneter Stil und es hat irgendwie auch den Deutsch Game Award gewonnen. Yeah. Also es ist nicht so, dass sie keine Erfahrung hätten.
Also okay. Stop-Motion war es, glaube ich, oder?
Ja, etwas so, ja.
Ich habe das Gefühl, es ist das, ja. Musst du mal anschauen, sieht recht geil aus, ja.
Und jetzt ist es...
Hey, und Dings machen sie, sorry, mega viele so TV-Produktionen.
Genau, TV-Produktionen, also
so,
genau.
Das ist Böhmermann und so, oder das ist, also alles, was irgendwie im Hintergrund geil aussieht, ist meistens von innen, in der Fernsehlandschaft.
In deutscher Sprachraum. Ja, genau. Also recht cool. Und jetzt haben sie eben auch, sie hat so speziell Game-Studios gegründet. Und ein Titel davon ist jetzt Constance. Lustigerweise der zweite Titel im November, der von ihnen erscheint, nach der Berlin Apartment,
was erschienen ist.
Anfangsmonat, das ist auch von denen, genau.
Es sind zwei innerhalb von ein paar Wochen rausgekommen.
Genau, zwei innerhalb von ein paar Wochen und momentan siehst du auf der Homepage, es ist nichts mehr Pipeline. Sie haben jetzt alles rausgekommen in dem Monat, was ich gehabt habe. Die arbeiten ja schon irgendwo hinten dran an weiteren Sachen. Item. Constance ist ein Metroidvania und durch seine erinnert dich einfach sofort an Hollow Knight, auch vom Stil her, von der Grafik her, weil es ist handzeichnet, oder? Und du erkundest wie in Metroidvania, erkundest halt einfach die verschiedenen Biome, die einfach auch echt, echt cool gemacht sind. Die Inszenierung ist wirklich der Hammer. Hast auch recht viele Gegnervariationen, wo du immer anders musst vorgehen musst und auch bei den Bossen Hammer mit den Fähigkeiten, die du lernst, die du immer musst einsetzen und lernen nachher. Gameplay-mässig und auch vom Design her ist wirklich ein Hammer-Spiel, kannst du nichts sagen, ist wirklich ein guter Flow. Kommt nicht ganz an ein Hollow Knight Silk Song an, aber ist für mich Radio-Fans auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Ist es also schwierig wie Hollow Knight?
Nein, es ist einfacher, deutlich einfacher. Also ich habe vielleicht mal fünfmal für einen Boss gehabt und beim fünften Mal habe ich ihn besiegt. Also,
aber auch mit so Runbacks, das sind 5
Minuten. Nein, überhaupt nicht. Das ist so, gegen Schluss kommt es ein bisschen vor, dass du vielleicht ein bisschen Plattforming musst machen, für das herkommst, aber mehr nicht. Also von dem her ist es recht easy. Auch das Plattforming an sich, das ist eine ganz grosse Stärke, wirklich recht coole Plattformpassagen, die du wirklich, ich habe fast länger an denen gehabt, als an den Bossen nachher, bis ich mal die Plattformpassagen gemeistert habe, was recht cool ist, wenn du so auf Plattformen stehst. Das Schaden ist, das einzige Schaden ist, dass es so ein bisschen nicht wirklich viel zu erkunden gibt. Bei Hollow Knight hast du wirklich an jedem Ecke hast du irgendetwas und noch ein bisschen Lore versteckt oder so. Und dort hier ist halt, ja, kannst du etwas erkunden, aber kommst irgendwie so ein bisschen Upgrades, wo du kannst, oder Geld für Upgrades, die du kannst kaufen. Und da ist es nachher fertig. Mehr kannst du nicht. Was aber cool ist an diesem Game, ist die Story, die dahinter steckt. Weil es ist eigentlich im Prinzip spielt wie zwei Welten. Also das Metroidvania, das spielst du wie ihr Kopf von namensgebenden Constance. Die Constance, die leidet so ein bisschen unter Depressionen und Burnout. Und nebst den Metroidvania-Passagen wächst du zwischendurch, wenn du einen Boss besiegt, hast du wieder in die reale Welt und siehst, was mit dieser Constance vor sich geht. Oder hast du zum Beispiel, wo einmal sitzt am Computer, es ist Abend, du bist eigentlich frei, aber dein Chef belästigt dich ständig mit irgendwelchen SMS und Nachrichten, das brauche ich noch, jenes brauche ich noch, dann kommt noch die Arbeitskollegin und du musst, es recht lustig, dann musst du wirklich so, Summe klicken, die Mails beantworten, heute das Bild bearbeiten, das du noch schicken musst und so, ist recht cool gemacht. Das andere Mal ist sie als Kind von ihrer Musiklehrerin terrorisiert worden, die sie Gig gespielt hat und das absolut unfeig beschimpft. Und dann geht es ein kleines klassisches Musikgame von früher. Du musst Tasten drücken, damit sie mit ihrer Gig gespielt. Kleine Gameplay-Elemente, was wirklich noch so gut ergänzen, das ganze Spiel. Und ja, ich würde auch sagen, von mir aus gesehen ist es definitiv ein 4 von 5 bei diesem Game. Also.
Hey, das hat ja auch noch recht coole so Plattform-Elemente, weil du bist ja mit einem Pinsel unterwegs.
Genau.
Und dann kannst du irgendwie den Hintergrund amix, irgendwie benutzen mit dem Pinsel, einfach um da irgendwie weiterkommst und so. Das hat noch recht geil ausgesehen.
Ja, so verwandt ist die Farbe. So, du kannst zum Beispiel anstatt den klassischen Wall-Jump, wo du einfach an die Wand gehst, klatschst Wand an die Farbe und klatschst so auf. Ja. Und kannst nachher zum Beispiel auch so um Stacheln rumgehen mit dem, was recht, ja, es macht recht, wirklich recht cool. Und cool. Eben, natürlich hast du kein Schwert, sondern du hast einen Pinsel, wie sich für eine Künstlerin gehört, oder? Wo du damit kämpfst.
Lustig. Cool, sieht das geil ist aus, ja. Constance, gibt es glaube ich auch überall, ne? Du hast es auf der
Switch? Ich glaube, es gibt es auch überall, genau. Nein, ich habe es auf dem PC gezockt.
Wieso hat das Game auf Steam 3 Publisher? BTF, Byte Rockers Games und Parkour Games, lustig.
Hey, weißt du, ja,
je nach Plattform, aber dann ist es auch komisch, stehen all dort. Lustig. Also gut, das wäre Constance, dann genau, wäre es das gewesen für heute. Ich glaube, wenn ich recht im Kopf habe, ist nächste Woche dann schon der letzte reguläre das ist so. Die letzte reguläre Folge, bevor wir dann mit unserem Jahresende Best-of-Folgen anfangen. Und ja, in dem Sinne, danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen und bis in der Woche. Tschüss miteinander.
Ciao. Tschüss. Ciao.